NDR Info. Themen des Tages.
Auch heute im Blick der Winter im Norden.
Ja!
Mit dem Schlitten.
Man ist richtig schnell und die ist richtig hubbelig.
Ich habe extra meine hässliche Snowboard-Jacke nochmal aus dem Keller gekramt. War heute auch schon mit dem Hund draußen. Also ich finde, das Wetter ist super. Also das ist ein Winterwetter, wie man es haben möchte.
Also wir wollen nach Berlin hin zur Hochzeitsfeier vom Sohn. Und momentan sieht es so aus, als wenn wir nicht weiterkommen.
Es fährt nichts mehr nach Hannover. Katastrophe.
Für mich ist das nicht so eine Panik wie angekündigt in den Medien. Pardon.
Ist halt mal Winter, ne? Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig Winter. Wir haben halt mal einen Winter. Ich finde das jetzt nicht wild.
Es ist regional höchst unterschiedlich im Norden. Dazu kommen wir gleich. Bis hierhin gab es schon einiges an Verzögerungen im Flugverkehr, bei der Bahn und auf den Straßen. Aber die meisten Menschen kommen ganz gut durchs Wetterchaos. Wir hören gleich vom Hauptbahnhof Hannover, wann der Verkehr vielleicht auch wieder anläuft. Außerdem Thema: Die EU-Staaten haben das Mercosur-Abkommen mit Südamerika unterzeichnet und im Iran spitzt sich die Lage zu. In der vergangenen Nacht hat es massive Proteste gegen das Regime gegeben. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, wohl überall im Norden haben heute Menschen aus dem Fenster geguckt und sich gefragt, wann geht's denn jetzt los? Ich habe die ersten Schneeflocken senkrecht heute um 9 Uhr gesehen, auch die ersten Schneeverwehungen. Und noch immer schneit es ja in einigen Landesteilen, jetzt vor allen Dingen auch richtig Richtung Schleswig-Holstein. Oder der Wind fegt Schnee zu großen Haufen zusammen oder auf Straßen und Gehwege, die gerade frisch geräumt waren. Insgesamt ist aber auch auffällig gewesen, dass deutlich weniger Fußgänger oder auch Autos unterwegs waren. Also die geschlossenen Schulen und auch Homeoffice-Optionen haben vielen den Gang nach draußen erspart. Sturmtief Elli hat den Norden erreicht und halb überquert. In einigen Landesteilen ist fast gar nichts passiert. Den Überblick hat Wiebke Nielsen.
Auf zahlreichen Straßen im Norden hat Sturmtief Elli mit Schneeverwehungen und Glätte den Verkehr lahmgelegt. Es gab mehrere Unfälle, die meisten endeten glimpflich. Auf der A2 bei Hannover geriet ein LKW ins Schleudern. Weitere LKW steckten in der Folge im Schnee fest, darunter Spediteur Steffen Fuchs.
Ja, wie soll die Situation sein? Chaos pur. Nichts gestreut, nichts aufgeräumt, Schnee.
Unfälle gab es auch an mehreren Stellen auf der A7 in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Dort musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden. Am Vormittag hatte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in ganz Norddeutschland eingestellt. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist noch nicht bekannt. Die Lage sei dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich.
So, und an dieser Stelle müssen wir einmal kurz Wiebke Nielsen unterbrechen mit einer dringenden Gefahrenmeldung. Manche kommen auch auf doofe Ideen. Achtung, auf der A27 Bremen-Bremerhaven zwischen Bremen-Fahr und Bremen-Horn-Lehe werfen Personen Schnee und Eisklumpen auf die Fahrbahn. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Auf der A27 Bremen-Bremerhaven zwischen Bremen-Fahr und Bremen-Horn-Lehe werfen Personen Schnee und Eisklumpen auf die Fahrbahn. Wir kommen zurück zur Tageszusammenfassung.
Bahnsprecher Achim Staus.
Vor allem dieses ganz wichtige Eisenbahndrehkreuz Hannover ist sehr stark beeinträchtigt durch starke Schneefälle verbunden mit Wind. Schnee und Eis machten uns und unseren Kolleginnen und Kollegen zu schaffen.
Auch der regionale Bahnverkehr in Niedersachsen wurde gegen Mittag fast überall eingestellt, ebenso in Teilen Schleswig-Holsteins. Am Hamburger Hauptbahnhof wurde ein ICE für Gestrandete bereitgestellt.
Wir haben Urlaub auf der AIDA gemacht und wollten eigentlich nach Hause, aber da heute überhaupt keine Züge mehr in Richtung Hessen fahren, wird das schwierig.
Wir haben uns jetzt bei Europcar Autos gemietet und hoffen, dass wir jetzt für viel Geld irgendwie nach Hause kommen.
Ich kann aber nicht zu Hause bleiben. Ich muss ja nach Berlin. Ja, nur was muss ich übernachten?
Mehrere Nordseeinseln wie Norderney und Langeoog sind per Fähre nicht erreichbar. Am Flughafen Hamburg sind 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden. Auch in Hannover wurden einige Flüge gestrichen, andere starteten mit Verspätung. Die Lage sei insgesamt ruhig, sagt eine Flughafensprecherin. Einigermaßen ruhig war die Lage auch auf Hamburgs Straßen. Dort hat die Stadtreinigung schon vorab alle rund 700 Mitarbeitende zusammengezogen. Sprecher Johann Gerner Beuerle.
Das ist eine wahnsinnig fordernde Situation. Wir haben hier einen Job zu tun, den machen wir so gut wie es geht. Und wir versuchen irgendwie eine Mobilität in Hamburg sicherzustellen. Aber dem Aufruf des Bürgermeisters können wir uns nur anschließen. Wer zu Hause bleiben kann, der soll das bitte auch tun.
Für Probleme sorgten dabei teils drängelnde Autofahrer, wie dieser Schneepflugfahrer aus Schafstedt in Schleswig-Holstein berichtete.
Die Autofahrer, ein Kollege von mir mit dem Schneepflug vorweg, an die Kreuzung, die fahren bis auf 2 Meter an ihnen ran.
ohne das arrangieren kann, um dass wir die Kreuzung freiräumen können. Die Autofahrer, die müssen mal vielleicht einen Meter mitdenken, einfach, dass wir mal ein bisschen Platz brauchen zum Arbeiten. Ansonsten brauchen sie auch nicht beschweren, dass die Straßen nicht frei sind.
In Hamburg, Niedersachsen und vielen Kreisen Schleswig-Holsteins blieben die Schulen heute geschlossen. Für die Klassen 1 bis 6 wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Außerdem wurden einige Schwimmbäder und Sporthallen vorsorglich gesperrt, etwa in Teilen Niedersachsens und in Hamburg, wegen der Schneelast auf Dächern und Gebäuden. Wegen herabfallender Eisplatten wurden rund um den Hamburger Fernsehturm Straßen- und S-Bahngleise kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr konnte helfen. NDR-Reporter Johannes Jolmes.
Der Fernsehturm, da ist überall Eis drauf und dieses Eis droht runterzufallen. Und dieses Eis auf Bäumen, auf Dächern, das ist ein riesengroßes Problem, weil es hier seit einigen Tagen am Schneien ist. Die Feuerwehren warnen davor, dass man da besonders aufpassen muss, weil nämlich Äste abbrechen muss, weil der Schnee einfach schwer wird.
Am Hamburger Hafen hat die Hafenbahn gegen Mittag bis auf Weiteres den Betrieb vollständig eingestellt. Damit werden innerhalb des Hafens keine Güterzüge mehr bewegt. Besonders große Frachter und Kreuzfahrer dürfen gar nicht mehr unterwegs sein. Am Mittag wurde außerdem das für morgen angesetzte Heimspiel des FC St. Pauli gegen den RB Leipzig abgesagt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.
Ja, soweit Auswirkungen des Sturmtiefs Elli zusammengefasst von Wiebke Nielsen. Und gerade haben wir ja schon enttäuschte Reisende gehört, die zu einer Hochzeitsfeier wollten in Berlin. Wir schalten jetzt zu unserem Reporter Bertil Starke, der steht in Hannover am Hauptbahnhof. Wie sieht's denn aktuell gerade aus?
Ja, ich würde gerne was anderes sagen, aber es sieht weiter überhaupt nicht gut aus. Hier am Hauptbahnhof Hannover rollen normalerweise an einem Freitagnachmittag Züge im Minutentakt. Heute fällt die Rush-Hour komplett aus. Stattdessen ist absoluter Stillstand angesagt. Für Pendlerinnen und Pendler ist das natürlich keine gute Nachricht. Der Regionalverkehr, der ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Metronom, Erix und Enno, die sind Nahverkehrsbetriebe, die stellen jetzt nach und nach den Betrieb ein. Auch die Nordwestbahn meldet massive Probleme. Bei der S-Bahn Hannover fahren nur wenige Linien. Kurzum, für Pendler ist das heute ein Freitag zum Vergessen, richtig ärgerlich für sie. Ersatzbusse fahren auch nicht. Die bleiben nämlich wegen der Straßenverhältnisse meist im Depot. Ja, und im Fernverkehr, da ist die Lage genauso übel. Ich schaue mal hoch auf die Anzeigetafel. Da steht kein einziger Fernzug. Also der Bahnverkehr in Norddeutschland ist eingestellt. Das merkt man hier.
Jetzt sind ja deutlich weniger Menschen unterwegs, haben wir von den verschiedensten Reportern im ganzen Land gehört. Wie sieht es am Bahnhof aus? Wie viele Reisende sind gestrandet?
No, hier die Eingangshalle, die ist doch gut gefüllt. Auch in den Wartebereichen der Deutschen Bahn gibt es, guck mich mal um, kaum freie Plätze. Hannover ist ja natürlich ein Nord-Süd-Ost-West-Drehkreuz und deshalb sind schon, ich würde sagen, mehrere hundert Menschen hier gestrandet. Zum Beispiel auch eine Gruppe Fans von Fußball-Bundesligist Hamburger SV. Die wollen nach Freiburg, dort spielt der HSV nämlich morgen. In Hannover war für sie dann Endstation. Immerhin, bei ihnen soll die Laune vergleichsweise gut sein. Möglicherweise hat er auch das ein oder andere Kaltgetränk bei diesen ja, frostigen Temperaturen mitgeholfen.
Jetzt wird ja schon seit Tagen gewarnt, Bertil, und trotzdem, wie reagieren die Leute heute?
Na, die Stimmung, die hat sich ein bisschen gedreht. Heute Morgen, als die meisten Züge noch gefahren sind, da haben wir hauptsächlich mit entspannten Menschen gesprochen. Die wussten ja, was da passiert. Seitdem der Zugverkehr hier in Hannover eingestellt worden ist, hat sich vor dem Infoschalter hier eine lange Schlange gebildet. Ich sehe da doch schon zunehmend viele genervte Gesichter.
Die Züge fahren halt nicht, ne? Ich würde gerne nach Hamburg. Passiert nicht, also von daher läuft nicht so gut.
Ja, ist schon scheiße. Ich will einfach nach Hause. Ich will einfach nach Hause und kann auch mit meinen Eltern wiedersehen. Ich will nicht mehr hier sein.
Es ist halt Schnee. Es ist Winter und dann manchmal fällt da was aus.
Tja.
Also manche Leute sind gelassen, man hört es. Die wichtigste Frage, du hast ja schon angesprochen, bis hierhin fallen alle Züge aus, aber irgendwann geht das ja auch wieder los. Vor wenigen Minuten habe ich gesehen, die Deutsche Bahn hat da jetzt eine Idee.
Ja, von der Deutschen Bahn kommt gerade die erste vorsichtige Prognose. Morgen soll der Zugverkehr wieder anlaufen. Aber in den kommenden Stunden, da fällt ja auch wieder ein bisschen Schnee. Also mal sehen, ob das dann tatsächlich auch so kommt. Und wenn dann die Schienen wieder frei sind, dann dauert es ja auch immer noch eine ganze Weile, bis sich alles wieder zurecht ruckelt. Also erstmal appellieren mehrere Bahnunternehmen, wenn es irgendwie geht, auf Reisen zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Den vielen Gestrandeten in Hannover, denen hilft dieser Rat jetzt und hier natürlich erstmal nicht weiter.
Informationen waren das live vom Bahnhof in Hannover von unserem Reporter Bertil Starke. Herzlichen Dank. Ja, und wir haben die Lage natürlich auch weiterhin im Blick. Sie finden weitere Informationen unter ndr.de. Und im NDR-Fernsehen gibt es um 20.15 Uhr die nächste Sondersendung zur Extremwetterlage in Norddeutschland. NDR Info extra Wintersturm im Norden. Wir kommen zu einem weiteren Thema in den Themen des Tages. Die EU-Staaten haben nämlich grünes Licht gegeben für das geplante Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Es ist das größte Handelsabkommen, das die EU je ausgehandelt hat, aber auch nicht unumstritten. Gestern hatte es ja sehr viele Bauernproteste gegeben in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern. Sie befürchten Qualitätsverluste und zu viele Importe aus Südamerika. Meilenstein nennt das Abkommen dagegen Kanzler Merz. Er sieht darin ein wichtiges Signal der strategischen Souveränität und Handlungsfähigkeit der EU. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Wir werden uns erstmal noch nicht dazu äußern, heißt es bei der Kommission. Im Moment läuft ja noch der Prozess im Rat selbst, erklärt Kommissionssprecher Olaf Gill.
What is happening right now is that the council is going through its procedures.
In der Sitzung der EU-Botschafter heute Vormittag zeichnete sich eine sogenannte qualifizierte Mehrheit für das Mercosur-Abkommen ab. Aber die muss jetzt noch in einem schriftlichen Umlaufverfahren tatsächlich fixiert werden. Das soll im Laufe des Tages passieren. Erst danach werden wir uns äußern, sagt Olaf Gill.
It's at that point and only at that point that the Commission will communicate.
Seit dem letzten EU-Gipfel im Dezember, über Weihnachten und den Jahreswechsel hinweg, hat es noch einmal intensive Verhandlungen innerhalb der EU gegeben, weil nach Frankreich, Polen und Ungarn überraschend auch Italien Bedenken angemeldet hatte. Diese agrarisch geprägten Mitgliedsländer befürchten, dass ihre Landwirte durch eine Konkurrenz aus Südamerika, die billiger produzieren kann und weniger Standards unterliegt, massiv unter Druck geraten. Die Kommission hat daraufhin vorgeschlagen, europäisches Geld für die Landwirtschaft schon eher als vorgesehen verfügbar zu machen. Außerdem werden einige Schutzklauseln noch enger gefasst. So müsste es jetzt aber eigentlich gehen, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des mächtigen Handelsausschusses im Europaparlament.
Ich glaube, damit haben wir auch den Sorgen Genüge getan.
Das Mercosur-Abkommen verspricht die größte Freihandelszone der Welt mit weit heruntergefahrenen Zöllen, neuen Exportmärkten und mehr als 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber es ist nicht nur das, sagt Lange.
Und dieses Abkommen ist wirklich ein Meilenstein für eine multilaterale Gemeinschaft, die auf dem Recht basiert.
Den geopolitischen Wert des Abkommens betont auch Agathe Desmarais vom European Council on Foreign Relations.
The conclusion of the EU-Mercosur trade deal is great news.
Dieser Abschluss ist großartig für Europas politischen und wirtschaftlichen Einfluss in der Welt. Solche Freihandelsabkommen mit neuen Partnern sind die beste Antwort auf die Zölle der USA, den wachsenden weltweiten Protektionismus und die Handelsspannungen mit China. Wenn Mercosur schiefgegangen wäre, sagt Desmarais, dann hätte das die lateinamerikanischen Länder nur näher in den chinesischen Orbit getrieben. Außerdem unterstütze das Abkommen auch Europas Suche nach neuen Quellen für wichtige Rohstoffe, die für den Übergang zu sauberer Energie bedeutend seien.
The deal supports Europe's efforts to find new sources of critical raw materials, as Mercosur countries hold vast reserves of the critical raw materials that will be crucial for the EU's green energy transition.
Sobald die schriftliche Zustimmung der qualifizierten Mehrheit vorliegt, hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch das Mandat, die Verträge zu unterschreiben. Das könnte dann bereits Anfang kommender Woche passieren in Paraguay, das mit dem Jahreswechsel den Vorsitz in der Mercosur-Gruppe übernommen hat.
Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Von Brüssel-Korrespondent Jean-Marie Magro erhält es auch für ein gutes Abkommen, sieht aber durchaus Risiken.
Man muss sich gar nicht auf die Prognosen der Kommission stützen. Der gesunde Menschenverstand reicht. Dieses Handelsabkommen bietet riesige Chancen für die europäische Wirtschaft. Ob für die Industrie, den Dienstleistungssektor und ja auch für die Landwirte. Seit Ausbruch der Pandemie wachsen die europäischen Volkswirtschaften kaum noch. Dem deutschen Erfolgsmodell wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Kein billiges russisches Gas mehr, die Chinesen kaufen weniger deutsche Autos und die US-amerikanischen Freunde klatschen auf fast jede Ware 15% Zoll und mehr auf. In dieser schwierigen Lage braucht es Impulse, kräftige Impulse. Und dieses Abkommen hat das Zeug dazu, so einer zu sein. Der Export in die Mercosur-Staaten könnte um mehr als ein Drittel wachsen. Eine Region, deren politisches Gewicht zunimmt. Trump kidnappt Staatschefs und betrachtet Lateinamerika als seinen Vorhof. Europa hingegen sieht in dem Kontinent einen gleichberechtigten Partner und verringert seine eigene eigenen Abhängigkeiten. Natürlich gibt es auch Aspekte in diesem Abkommen, die keine Begeisterung entfachen. Landwirte mit Rinder- und Geflügelzucht protestieren länderübergreifend, doch noch nie wurde ein so straffes Sicherheitsnetz für einen Wirtschaftszweig geflochten wie dieses Mal. Und das Abkommen zeigt, nicht nur Trump, Xi und Putin sind handlungsfähig, sondern auch ein kompliziertes, manchmal unverständliches Staatengebilde wie die EU. Trotzdem birgt Mercosur eine Gefahr. Es könnte sogar das Zeug dazu haben, eine unaufhaltsame Kernschmelze der EU in Gang zu setzen. In nicht einmal 1,5 Jahren wählen die Franzosen einen Präsidenten. Derzeit liegen in den Umfragen die Spitzen des extrem rechten Rassemblement National vorne. Marine Le Pen oder Jordan Bardella, je nachdem, ob Le Pen antreten darf. Le Pen stellt wegen des Mercosur-Vertrags ein Misstrauensvotum gegen die französische Regierung, Bardella als Europaabgeordneter gegen Ursula von der Leyen. Beide sind für den Wahlkampf munitioniert. Ein Abkommen, das sich fast kein Franzose traut, öffentlich zu unterstützen, wurde Paris vom angeblichen Elitenprojekt Europa übergestülpt. Die Kampagne schreibt sich von selbst. Bei allem Respekt für Italien und Ungarn, aber ein französischer Präsident, der als einziger in der EU über Atomwaffen verfügt, ist ein anderes Kaliber. Sollte jemand im Élysée-Palast sitzen, der die EU von innen heraus zerstören möchte, sie oder er wären dazu fähig.
Die Meinung von Jean-Marie Magro zum Mercosur-Abkommen. Und zu unserem dritten Thema, Iran. Dort wird seit gut 2 Wochen demonstriert. Die Menschen wenden sich gegen das Regime und es ist inzwischen die größte Protestwelle seit Jahren. In der Nacht zu heute ist es offenbar zu weiteren Demonstrationen gekommen und in mehreren Städten richteten Demonstranten wütende Slogans gegen die religiöse und politische Führung des Landes. Es kommt offenbar weiter zu Zusammenstößen mit der Polizei. Iranische Behörden und Medien meldeten schon vor den gestrigen Ausschreitungen mehr als 20 Tote, darunter auch Angehörige der Sicherheitskräfte. Wie viele Menschen heute Nacht verletzt oder auch getötet wurden oder inhaftiert, ist nicht bekannt. Das Land ist abgeschottet, Telefon und Internet gekappt. Aber bringt das nun einen Umsturz in Iran? Dazu auch gleich Einschätzungen einer Expertin. Zunächst fasst unser Korrespondent für die Region Uwe Lüb die aktuelle Lage zusammen.
Im Iran sind die Menschen weiterhin von Internet- und Telefonverbindungen abgeschnitten. Das Regime reagiert damit auf Demonstrationen gestern Abend von landesweit mutmaßlich mindestens Zehntausenden Menschen. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Die Behörden sprachen am Morgen von Opfern, nannten aber keine Zahlen. Der oberste religiöse Führer im Iran, Khamenei, bezeichnete Demonstrierende in einer vom staatlichen Fernsehen übertragenen Rede als Vandalen und Saboteure. In Anspielung auf US-Präsident Trump sagte er, sie ruinierten ihr eigenes Land, um einem anderen Präsidenten zu gefallen. Justizchef Mohseni Ejehi kündigte an, Aufrührer würden maximal und ohne Nachsicht bestraft werden. Der iranische Geheimdienst rief die Bevölkerung dazu auf, Zitat, Zerstörer und von den USA und Israel angeheuerte Terroristen zu melden. Der im Exil lebende Sohn des letzten iranischen Schahs, Reza II., hat zu weiteren Protesten aufgerufen. Über das Internet teilte er mit, eine riesige Menschenmenge habe die repressiven Kräfte zum Rückzug gezwungen. Heute sollten noch mehr Menschen auf die Straße gehen. International wird das Vorgehen gegen Demonstrierende im Iran verurteilt. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, die Gewalt gegen sie müsse aufhören. Ein Sprecher der EU-Kommission forderte, die Rechte auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zu wahren und den Internetzugang für alle wiederherzustellen. Aufgrund der unklaren Lage im Iran hat etwa Turkish Airlines Flüge in das Land ausgesetzt.
Ja, und über die Proteste habe ich auch mit Gilda Sahibi gesprochen, Journalistin und Politologin und Autorin zahlreicher Bücher. Unter anderem Unser Schwert ist die Liebe über die feministische Revolte im Iran. Zunächst habe ich sie gefragt, die Unzufriedenheit der Iraner und Iranerinnen gibt es ja durchaus schon länger. Wie sehr steht das Regime inzwischen unter Druck?
Also die letzten großen Proteste waren ja 2022. Das waren die sogenannten Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Daran erinnern sich vielleicht noch einige, weil das ging wirklich monatelang. Und damals hat das Regime auch wirklich mit voller Gewalt und Brutalität zugeschlagen. Damals wurden auf den Straßen viele hunderte Menschen ermordet, darunter übrigens ganz viele Kinder und Jugendliche. Das hat diese Gesellschaft nachhaltig verstört bis heute. Dann wurden mehr als 20.000 Menschen festgenommen. In den Haftanstalten gibt es sexualisierte Gewalt, Folter, das ist alles dokumentiert. Und danach gab es nochmal eine Hinrichtungswelle. Und das hatte natürlich alles den Zweck, dass die Menschen nicht nochmal auf die Straßen gehen. Und deswegen ist es umso beeindruckender, würde ich sagen, dass jetzt doch wieder so viele Menschen auf den Straßen sind. Und es hat natürlich die Gründe, die wir auch kennen, die wirtschaftlichen Gründe, die Repressionen. Und was anders ist als vor 3 Jahren, ist das Regime. Das Regime ist weitaus geschwächter heute als vor 3 Jahren. Das hat vor allem außenpolitische Gründe. Also vor einem Jahr ist der wichtigste Verbündete des Regimes gefallen, Assad in Syrien. Dann Hisbollah ist quasi in sich zusammengefallen, ebenso die Hamas. Und die gesamte außenpolitische Macht dieses Regimes gibt es nicht mehr. Und dann haben wir jetzt einen Donald Trump, der gerade in Venezuela den Staatspräsidenten entführt hat und jetzt dem iranischen Regime droht. Und die können nicht wissen, ob er das nicht vielleicht ernst meint. Also sie können nicht sicher sein, dass er nicht vielleicht tatsächlich, dass die USA mithilfe von Israel, vielleicht die sich ja im Iran sehr gut auskennen, was wir im Juni im Krieg gesehen haben, reinkommt und, ich weiß nicht, Khamenei mitnimmt, den Revolutionsführer oder auch andere.
Jetzt haben Sie schon viele Punkte angesprochen. Ich würde ein, zwei Dinge gerne nochmal nachfragen, weil eigentlich hatte der iranische Präsident Pezeshkian ja angekündigt, maßvoll auf die Proteste reagieren zu wollen. Wir hören aber eben jetzt, dass es gewaltsame Niederschlagungen gibt, auch schon wieder tausende Festnahmen. Heißt es also auch, im Moment hat sich da wieder der oberste Führer Khamenei durchgesetzt?
Der iranische Staatspräsident hat nichts zu sagen. Also was er sagt, ist im Prinzip, soll ich sagen, Show. Also er hat ja auch von Anfang an gesagt, die Anliegen der Protestierenden seien berechtigt und legitim und man müsse miteinander sprechen. Das ist vor allem fürs Ausland gedacht. Die Menschen im Iran glauben sowieso nichts, was dieses Regime sagt. Und die letzte Entscheidungsmacht hat immer der Revolutionsführer Khamenei, der jetzt heute am Freitag eben auch gesagt hat, dass die Proteste von den USA gesteuert seien und dass man mit aller Härte für den Erhalt der Islamischen Republik kämpfen werde und dass die nicht fallen werde und hat eben nochmal den USA gedroht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also letztendlich ist es wirklich die engste Runde um Khamenei herum, den Revolutionsführer, die bestimmen. Der Staatspräsident hat eigentlich gar keine Macht.
Und eben weil Sie die USA auch angesprochen haben, beziehungsweise den Vorwurf von Khamenei, dass das Ganze von außen komme, ist das jetzt ein Protest von innen oder welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach jetzt tatsächlich äußere Kräfte, wie Israel haben Sie auch angesprochen, aber eben auch die USA?
Es ist absolut ein Protest von innen. Also die Menschen, mit denen ich spreche, sagen im Prinzip alle dasselbe. Die fragen alles, was denn noch alles sollen wir ertragen? Wir haben brutalste Repressionen durch dieses Regime. Wir haben keine gesellschaftlichen Freiheiten. Und dann haben wir noch eine Wirtschaftslage, wo wir gar nicht mehr in der Lage sind, uns Lebensmittel zu leisten, Gesundheit zu leisten, Medikamente. Das ist alles so wahnsinnig teuer geworden. Das heißt, das ist ein genuin interner Protest, der da entstanden ist. Ich bin so ein bisschen zwiespalten über die Rolle von Donald Trump, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man das vergleicht zu den großen Protesten im Jahr 2019, also noch mal ein bisschen früher, da ging es auch vor allem um Lebensmittel und Benzinpreise. Da wurden innerhalb von wenigen Tagen Hunderte von Menschen hingerichtet. Und jetzt hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie, also es ist schwer, das zu sagen angesichts dieser vielen Toten, weil die Gewalt natürlich trotzdem massiv ist. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Regime etwas vorsichtiger ist, eben weil sie nicht wissen, ob Donald Trump die Drohung nicht wahrmacht, dass er reinkommt, wenn sie Protestierende töten. Also diesen Einfluss sehe ich schon ein bisschen, aber den kann man natürlich auch nicht nachweisen.
Und vielleicht noch ein Blick noch ein Stück weiter nach vorne, Frau Sahibi, weil wir haben auch immer gehört, dass es eben gar nicht möglich war, Sie haben die Lage im Iran geschildert zuletzt, dass sich da irgendeine Art von ernstzunehmender Opposition bildet oder eben auch eine Art politische Ablösung, die sich schon abzeichnet. Und die Hoffnung vieler Demonstranten ruht ja auch auf den im Exil lebenden Kronprinzen Pahlavi, also den Sohn des letzten Schahs. Was verspricht man sich von ihm? Geben Sie dem Ganzen eine Chance?
Ich glaube, die Rolle, die er einnimmt, ist mein Gefühl von den Gesprächen, auch die ich führe und von den Sachen, die Menschen, viele Menschen dort sagen, ist, dass er einfach die Hoffnung darauf ist, dass dieses Regime endlich fällt. Also was die meisten Menschen im Land verbindet, ist, dass sie nicht mehr in dieser Diktatur leben wollen. Das verbindet alle. Die, mit denen ich jetzt gesprochen habe, haben nicht gesagt, oh, wir finden, dieser Pahlavi ist der Allerbeste und er soll zurückkommen und König sein, sondern er hat sich einfach in den letzten Jahren, vor allem seit 2022, als prominenter Oppositionsführer herausgestellt. Einfach nur wegen der Aufmerksamkeit, die er hat auf der Weltbühne. Er war bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er trifft sich mit Staatsführern. Man kennt ihn sozusagen. Und deswegen hoffen viele Menschen, naja, vielleicht ist er jemand, der uns wirklich dabei unterstützen kann, dieses Regime endlich zu stürzen. Und was danach passiert, das entscheiden wir. Also sie sagen, wir wählen dann unser System und unser politisches System und unseren Anführer. Also das ist eher, dass man einfach hofft, dass er sie unterstützen kann, dass er ihnen dabei helfen kann, ihr Ziel zu erreichen.
Zu den Protesten in Iran war das die Journalistin und Politologin Gilda Sahibi. Und damit enden unsere Themen des Tages für Freitag, den 9. Januar.